Herzlich willkommen bei Unter 1, dem Podcast zur Female Future Force, der ab sofort regelmäßig online gehen wird. Mein Name ist Silvia, ich bin Redaktionsleiterin bei Edition F und ich nehme euch hiermit auf eine Reise, auf der ich einige spannende Menschen treffen werde. Zum Teil sind das Coaches, die ihr schon kennt oder noch kennenlernen werdet, aber es werden auch Menschen außerhalb des Female Future Force Kosmos mit dazukommen, die viel zu erzählen haben. Ich will dann herausfinden, wie ihr Weg aussah, was sie antreibt und wie sie wurden, wer sie heute sind. Zum Namen des Podcasts Unter 1 sei noch kurz gesagt, dass es sich dabei um eine Referenz zu einem journalistischen Code handelt, der vor allem in politischen Interviews eine Rolle spielt. Spricht man mit jemandem unter 1, dann ist das Gesagte zitierbar und darf mit Nennung der genauen Quelle abgedruckt oder auch online gestellt werden. Und genau das wollen wir hier machen. Ganz offen sprechen, ohne hinterher noch einmal Korrekturen vorzunehmen. So viel dazu, jetzt geht's aber richtig los. Mein allererster Gast ist Rhetorik-Coach, Bestseller-Autorin und Female Future Force-Coach Isabel Garcia. Ich freue mich sehr, denn sie weiß, wie man sich redend bestens präsentiert. Darüber, aber auch wie sie denn zur Rhetorik kam und welche Rolle eine Erkrankung in ihrem Leben spielt, will ich heute mit ihr sprechen. Hallo Isabel.
Hi.
Hi. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch. Unter eins. Ne? Ich darf jetzt nichts mehr geschnitten. Alles ist zitierbar. Ich werde also aufpassen.
Nein, ich hoffe nicht zu sehr.
Nein. Ich freue mich, hier zu sein. Alles gut.
Habe ich dann bis hierhin schon alles rhetorisch richtig gemacht oder gibt es schon Verbesserungsbedarf?
Also ich finde, dass du eine sehr schöne Stimme hast.
Danke.
Ein Punkt wäre tatsächlich, wenn irgendjemand da draußen auch gerne Podcasts aufnimmt. Du hast dir das aufgeschrieben.
Mhm.
Und dann liest du dein, nein, überhaupt nichts, aber dann liest du dein Schreibdeutsch vor.
Mhm.
Du bist gut im Schreiben, schreib dir Sprechdeutsch auf.
Mhm.
Also schreib so, wie du sprechen würdest. Und dann wird es vielleicht noch ein Hauch natürlicher klingen. Also es war jetzt schon schön, aber ich glaube, wenn du so kürzere Sätze teilweise genommen hättest und ich habe mir damals, als ich mir meine Moderation selbst also im Radio schreibt mir auch die Moderation, habe ich mir teilweise wirklich mit Absicht ein reingeschrieben oder so Punkt, 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 wo ich so scheinbar überlegt habe, weil es dann ein bisschen natürlicher klingt.
Mhm.
Denn natürlich schreibst du dir das auf. Das ist klar, das machen viele eben auch, die einen Podcast aufnehmen, weil sie denken, Gott, ich kann ja nicht eine halbe Stunde einfach drauf losreden. Und dann hilft es eben, es in Sprechdeutsch aufzuschreiben. Das wäre aber das Einzige, was mir einfallen würde. Ansonsten fand ich das klasse.
Ach, das ist schon mal ganz gut, ne? Fürs erste Mal. Du hast gerade schon gesagt, Radio. Gehen wir noch mal einen Schritt vor. Du bist eigentlich über Singen auf die Bühne und dann zur Rhetorik gekommen. Warum eigentlich? Ich meine, so eine Gesangskarriere ist ja auch was Feines.
Ja, wenn man denn die Chance hat, diese Gesangskarriere zu machen, dann ist sie was Feines. Also erstens habe ich zu spät angefangen. Erstens, weil ich zu schüchtern war, zu introvertiert war und weil meine Großeltern und meine Eltern gesagt haben, lerne erstmal was Solides. Also habe ich eben erstmal Steuerfachangestellte dann studiert. Ja, ganz toll. Und dann habe ich mit 24 erst angefangen, Gesang zu studieren. Und dann war es im Prinzip eigentlich schon alles zu spät. Da habe ich gemerkt, also Klassik angefangen zu studieren, merkte aber so, ach, Klassik ist nicht ganz so mein Ding. Für Musical war ich dann aber viel zu alt, weil ich dann nicht genug Ballett, nicht genug steppen konnte und so weiter. Also ich war eigentlich für alles dann zu alt. Und insofern, und ich hatte sogar mit 24 mal einen Gesangswettbewerb gewonnen.
Mhm.
Und da habe ich gedacht, jetzt kann ich durchstarten, jetzt wird es richtig losgehen. Und die meisten, die auch tatsächlich diesen Gesangswettbewerb gewonnen haben, die haben dann auch danach einen Plattenvertrag bekommen.
Oha.
Ich nicht.
Mhm.
Weil ich zu hässlich war.
Was?
Mhm.
Wirklich? Das war die Begründung, die offizielle?
Die offizielle Begründung war nicht, dass sie das Wort hässlich in den Mund genommen haben. Sie haben bloß gesagt, ich können wir nicht auf die Bühne stellen, wir nehmen aber gerne ein hübsches Model und du singst einfach im Studio. Und sie bewegt dann ihre Lippen dann zu deiner Stimme. Und da habe ich gesagt, nö.
So Milli Vanilli mäßig.
Genau.
Was für Schweine.
Naja, es war eben so. Es war damals so die Zeit. Es war die Zeit von Mr. President, Blümchen und was weiß ich. Und diesen ganzen Stars, die einfach unglaublich gut aussahen. Ja, es waren eben Models, Caught in the Act und was weiß ich, also all diese Leute, die auf der Bühne standen, das war noch nicht die Zeit für, naja, ich sehe ein bisschen anders aus und bin vielleicht ein bisschen fülliger, also richtig füllig war ich nicht, aber ich war eben kein Magermodel, das war ich nicht.
Fantastisch. Mhm. Und dann hast du gedacht, ach nee, das brauche ich vielleicht dann doch auch nicht.
Naja, der Traum ist natürlich trotzdem irgendwie immer da. Ich habe gedacht, vielleicht könnte ich in dunklen Bars singen, wo mich keiner sieht. Ernsthaft?
Ja, aber so eine Jazzbar ist auch viel cooler als auf irgendwie so einer Teenie-Bühne, ach, es hat alles seine Berechtigung, aber...
Schon, natürlich. Ich habe natürlich nicht an eine Teenie-Bühne gedacht, aber es war schon bitter. Ich hätte schon ganz gern auf der Bühne gestanden, denn ich liebe es zu singen.
Ja, das glaube ich. Und dann hast du gesagt, okay, dann mache ich das vielleicht eher für mich privat und
verfolgt das nicht mehr beruflich weiter?
Ich habe es immer noch mal wieder probiert, aber ich habe es einfach so beruflich nicht geschafft. Ich bin aber auch nicht so der Kämpfertyp mit den Ellbogen. Also insofern habe ich es jetzt wahrscheinlich auch nicht aggressiv genug verfolgt.
Ja.
Und dann habe ich eben per Zufall bin ich dann ja beim Sprechen gelandet und habe dann das Gesangsstudium abgebrochen und habe dann Dokumentation gesprochen, Werbung gesprochen, war dann beim Radio.
Okay, spannend.
Und da konnte ich mich wieder verstecken, da war ich dann ja...
Ja.
Wieder im Kabuff, so wie
da
jetzt
war ich
hier.
Im Kabuff, genau. Ja. Ach gut. Aber warst du denn eigentlich, wenn du gesungen hast, auch schon immer ein Sprechtalent? Also hast du dann am Ende eigentlich zum Beruf gemacht, was du eh schon irgendwie auf dem Kasten hattest?
Nein, überhaupt nicht.
Mm-mm.
Ich war als überhaupt schon als junges Mädel habe ich immer gerne Witze erzählt. Ich habe gerne immer andere zum Lachen gebracht, aber immer nur so in kleinem Kreis. Familie, die mich kennt, Freunde, die mich kennen. Aber so vor anderen, da war ich stumm, da hat man mich nicht gesehen. Auf Partys wurde hinterher gefragt, war Isabel da? Ja, ich glaube ja. Also ich war einfach nicht sichtbar. Ich habe mich dafür gar nicht getraut, mich im Mittelpunkt zu stellen. Insofern, das Talent hatte ich schon, aber eben nur unter vier Augen.
Mhm.
Und es kostete mich wahnsinnig viel Kraft, das eben nach außen zu tragen und dann eben mich zu trauen, auch überhaupt schon an so einem Gesangswettbewerb teilzunehmen. Deswegen war ich auch schon 24, weil ich mich vorher auch gar nicht getraut habe. Mit 14 wurde mein Gesangstalent entdeckt, aber ich habe mich ja nicht getraut, mich auf die Bühne zu stellen.
Ist ja auch ein Riesending, sich da für andere Leute.
Definitiv.
Ich kenne das nur aus meiner Jugend. Ich habe früher getanzt und das war auch schon immer die größte Mutprobe, wenn da so 300-400 Leute irgendwie so, also Jazzdance irgendwie. Und ich war auch nur mäßig begabt, aber das war schon immer, es war toll, aber davor war es schrecklich. Furchtbar. Deswegen, ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Aber das heißt, du warst introvertiert und eigentlich schüchtern und dann bist du ja aber doch irgendwie auf der Bühne gelandet. Also was war denn der Impuls, dass du gesagt hast, komm, ich bin 24, wenn ich jetzt wann dann oder was war das?
Naja, bei dem Gesangswettbewerb habe ich mich ja eher mit der Kassette beworben. Damals noch so eine Kassette, ne? Also Kassette.
Ich kenne ihn noch. Bin alt genug.
Und da hatte ich dann eben so eine Songs drauf, wo ich eben auch die im Tonstudio, also ich habe mich immer schon die ganze Zeit verstecken können. Und dann bin ich eben eingeladen worden. Und da dachte ich so, um Gottes Willen, jetzt vor allen singen. Naja, und dann habe ich mich eben getraut und bin eben hin und mit knallrotem Kopf auf die Bühne und habe dann eben gesungen und hätte nicht im Leben nicht gedacht, dass ich gewinnen werde. Vor allem, weil ich noch beim zweiten Song den Text vergessen habe. Und dann habe ich so verstohlen mit dem Fuß so langsam so den Notenständer an mich zu mir hingezogen, damit ich dann mal kurz auf den Text drauf gucken kann. So finde ich, dachte ich, wäre komplett durchgefallen. Aber und als dann so der dritte Platz aufgerufen wurde, dachte ich so, naja, vielleicht habe ich eine Chance auf den dritten. Dann kam ich nicht, dachte ich, okay. Dann wurde der zweite, ich dachte, na, vielleicht noch der zweite. War ich auch nicht. Dann war ich komplett entspannt, saß da so neben meiner Mutter und einer Freundin, hab gedacht, na, jetzt nicht mehr. Und dann wurde mein Name gesagt und ich war schon gar nicht mehr da. Ich dachte so, wie, was, ich gewonnen? Und dann blieb mir nichts anderes übrig. Dann war ich eben da auf der Bühne teilweise.
Mhm.
Aber ja, nicht lange. Ich habe dann zwar Gesang studiert, aber auch dort steht man ja mehr im geschützten Rahmen. Ich war jetzt nicht ständig auf einer offenen Bühne. Ich habe mal bei einer Oper mitgemacht und da hatten wir so besondere Kostüme dann auch so an.
Mhm.
Und bei den Rezensionen wurde ich sogar erwähnt, also nicht namentlich, die wussten meinen Namen nicht, weil ich war im Chor, aber da wurde gesagt, die mit den kräftigen Beinen, die hat schön, bei der saß das Kostüm ungünstig.
Mhm.
Also ich war zumindest in der Rezension mit dabei, das ist schon mal gut. Also insofern, die Bühne war nicht so meins, weil ich mich wirklich nicht so getraut habe, mich vor andere hinzustellen und mich der Öffentlichkeit preiszugeben.
Ja, aber irgendwie auch zu Recht, irgendwie war ja auch immer Thema... irgendwie was unangenehm aufgefallen, statt was angenehm aufgefallen ist irgendwie. Also wenn man sich eh schon eigentlich nicht traut, auf die Bühne zu gehen und hat hinterher die Reaktion, oh ja, aber irgendwie da hat's auch nicht gepasst mit dem Aussehen. Also
ich finde es krank, was für ein Bild wir heutzutage haben. Und ich finde es krass, dass ich da teilweise, mein erster Gedanke häufig, wenn ich einen dicken Menschen sehe, denke ich hässlich. Und das ist so, ich weiß, dass es nicht meine Gedanken sind. Das ist so in mir drin, weil ich mittlerweile schon 47 Jahre alt bin und das so häufig reingeprügelt bekommen habe. Und dann im zweiten Drin sehe ich, nein, wunderschöne Frau, guck dir mal das Gesicht an und so weiter. Aber es ist eben mein Bild von mir. Wenn ich schlanker bin, finde ich mich hübscher. Wenn ich dicker bin, finde ich mich hässlich. Und das ist krass. Also das kann ich aber bei mir selbst anfangen. Da brauche ich gar nicht der Welt da draußen die Schuld geben. Da kann jeder an sich selbst eben arbeiten. Und das tue ich auch. Und trotzdem, ich habe gerade vor 2 Jahren hatte ich einen Auftritt auch gehabt. Und da hatte ich dann ordentlich abgenommen. Ich fühlte mich schon richtig klasse. Und dann habe dann eine Hose angehabt, die wohl nicht ganz so vorteilhaft war. Ich habe da geschauspielert, ich habe gesungen, ich habe alles Mögliche. Ich war toll, ich war wirklich gut. Das hat auch keiner bestritten. Aber mir wurde hinterher gesagt von 10 Leuten, also deine Hose. Also das war, also Isabel, echt, also da solltest du echt, also wo ich denke, so habt ihr sonst keine Probleme oder was. Und es ist, wahrscheinlich wird es bei anderen Leuten einfach abprallen. Dadurch, dass ich eben mit meinen Beinen eh immer so ein bisschen Probleme habe, ist das eben bei mir dann eben ein Knopf, der gedrückt wird. Und es ist eben meine Verantwortung, dass ich diesen Knopf nicht immer wieder, dass ich ihn nicht so machtvoll werden lasse.
Ja, da sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema, denn du schreibst gerade an einem Buch. Und da geht's, hörte ich zumindest, oder arbeitest daran, geht's tatsächlich nicht um Rhetorik, sondern um was Privates eben, dein Körper.
Genau, ich schreibe also tatsächlich parallel sogar an zwei Büchern, weil ich gedacht habe, ich will nicht in der Schublade landen, die Rednerin mit den dicken Wein.
Oh Gott.
Ja, du bist so schnell da drin, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich such's mir ja freiwillig aus, aber ich werde ein halbes Jahr später sofort wieder ein Rhetorikbuch rausbringen, damit die nicht
gleich nachlegen.
Ja, genau. Ja.
Angriff ist die beste Verteidigung.
Nein, ich habe, mittlerweile ist es ja schon teilweise ein Begriff, ein Lipödem, also L-I-P-Ödem. Mhm. Und das bedeutet eben, dass man ab der Pubertät eben krankhaft veränderte Beine hat. Also man hat eine Fettverteilungsstörung. Und es geht mit der Pubertät dann los und auf einmal bekam ich dann eben dicke Beine.
Okay.
So, ich war vorher ein Strich in der Landschaft und ich war immer noch ein Strich in der Landschaft, bloß mit dicken Beinen. Wie so ein Fettsuit, aber nur an den Beinen. Und es hört auch schlagartig an den Knöcheln auf. Du hast also ganz schmale Füße und dann auf einmal geht es so abrupt. Kennst du es bei so manchen dickeren Leuten, wo auf einmal die Uhr nicht mehr am Arm hält, weil es auf einmal dann so runterrutscht und die Hand ganz schmal ist?
Ja.
Das ist häufig, ist es nicht in Anführungsstrichen dick, sondern es ist eben dann so ein Lipödem. Das kann man nämlich an den Armen und an den Beinen haben. Es hört nämlich abrupt auf am Knöchel und dann sind die Hände und die Füße dann eben komplett schmal.
Und ist das genetisch? Also wo, ja?
Wird gesagt, ist noch immer noch nicht zu Ende erforscht. Es gibt immer noch keine Medikamente dagegen. Es gibt im Prinzip gar nichts wirklich dagegen. Man kann, ich forsche jetzt gerade und es ist echt spannend, wie sehr die Ärzte sich widersprechen. Also ich gehe von einer Konferenz zur nächsten und die einen sagen, Schwachsinn, was die Abteilung erzählt. Die anderen stellen sich auf die Bühne, Schwachsinn, was die erzählt. Und die Betroffenen sitzen dazwischen und denken sich so, super.
Wieder nichts gewonnen, wieder nichts erfahren.
Naja, entweder glaubt man dem einen oder dem anderen, ne? Und der eine sagt eben, es geht eben wunderbar mit Operationen. Also das ist im Moment auch die gängige Meinung. Wenn ich mir die Selbsthilfegruppen eben anschaue, dann wird halt hauptsächlich darüber gesprochen, nicht was für Schmerzen man mit diesen Beinen hat, weil das eine sehr schmerzhafte Krankheit ist. Oder was für Beeinträchtigungen es gibt oder keine Ahnung was. Sondern es wird hauptsächlich darüber gesprochen oder was man mit Sporternährung machen könnte, sondern nur, welcher Arzt wohl der beste wäre, um sich operieren zu lassen. Wird zwar nicht übernommen von der Krankenkasse, aber hey, 18.000 Euro kann man doch mal bezahlen.
Ach du Scheiße.
Genau. Und es gibt aber viele, die sich's logischerweise nicht leisten können.
Ja.
Oder auch nicht leisten wollen, die sich nicht operieren lassen wollen. Ich meine, warum auch?
Mhm.
Und wenn sollte es eben Sinn und Zweck sein, eben die Schmerzen loszuwerden und nicht unbedingt jetzt Magermodel zu werden.
Ja.
Aber wenn ich mir eben so teilweise es angucke, dann im Internet sitzen, stehen dann eben so die Ärzte und sagen, ja, ich habe das Lipödem hier ausoperiert und dann halten sie diese Fettsäcke nach oben, wo ich so denke, das ist, glaube ich, wirklich, das haut nochmal in die Kerbe, dass wir immer wieder dafür kämpfen, doch mal ein normaleres Frauenbild zu haben.
Ja, absolut.
Aber normaleres Frauenbild ist eben noch was anderes. Ich habe mir immer gewünscht, dass ich normal füllig wäre.
Mhm.
Also obenrum
dass
auch.
Die Proportion irgendwie.
Dass die Proportion irgendwie stimmt. Ja. Ich finde, so eine Frau, die einfach so insgesamt, einfach das ist großartig. Aber mir war es eben so, ich habe obenrum Größe 34 gehabt, unten 36 und untenrum Größe 46.
Krass.
Und da findet man einfach nichts. Und das ging wirklich erst mit dem Oberschenkeln los.
Mhm.
Also Hintern, Hüfte war alles noch soweit in Ordnung und dann geht's ab den Oberschenkeln los, wobei der Hintern natürlich dann den Oberschenkel so überging.
Oh, das, ja, also vor allem die Schmerzen. Also kann man normal laufen oder ist es tatsächlich so auch, dass das zum Teil dann irgendwie dazu führt, dass man zu Hause einfach irgendwie...
Ganz viele geben auf und das wäre doof,
ja.
Denn dann wird es immer schlimmer und man sollte sich bewegen. Ich habe, glaube ich, also würde ich jetzt mal sagen, vielleicht nicht ganz so viele Schmerzen wie andere, aber ich habe mich auch immer wahnsinnig viel bewegt. Man sieht zwar nicht, weil die Muskeln sich schön unter diesem Fettmantel verstecken, aber ich habe eben immer ganz viel gemacht.
Mhm.
Aber es kann teilweise so schmerzhaft sein, wenn du eben duschst, dass der Duschstahl, wenn das zu hart ist, dann tut dir das weh an den Beinen. Wenn dich beim Sex der Lebenspartner auch nur ein Hauch zu doll streichelt, ich rede nicht von grob anfassen, dann tut dir das weh. Wenn manche, die können sich nachts nicht umdrehen, weil das Umdrehen bei den Beinen weh tut oder die Decke auf den Beinen weh tut. So eine Schmerzen sind das. Und es ist eben mal ein bisschen weniger, es kommt schubmäßig und mal ist es einfach fatal und richtig schlimm.
Okay. Und wenn du jetzt sagst, also wie viele Frauen gibt es denn, die...
4,5 Millionen.
Ist auch 4,5 Millionen weltweit?
Nein, deutschlandweit.
Deutschlandweit?
10% der deutschen Frauen.
Wahnsinn.
Weltweit
und in verschiedenen Ausprägungen.
Ja. Man erkennt die meisten nicht, weil ganz viele natürlich irgendwann aufgegeben haben. und 88% mittlerweile auch adipös dann sind. Was ich dann aber auch schon wieder grenzwertig finde, ist, dass teilweise dann demonstriert wird und die Frauen, die Lipödem haben, die stellen sich dann dahin und sagen dann so, ja, wir haben ja kein normales Fett, wir haben ja Lipödem-Fett, wir sind ja nicht adipös. Und ich denke, was soll denn das jetzt werden? Sind jetzt die adipös sind, sind jetzt böse Menschen oder was? Ich meine, die Lipödem haben, die ärgern sich darüber, dass sie teilweise diskriminiert werden wegen einer Krankheit. Adipositas ist auch eine Krankheit. Da steckt häufig ganz, ganz schlimmer seelischer Schmerz dahinter. Und oder irgendwas, ja, warum man irgendwie das tut. Das macht doch keiner freiwillig, dass er irgendwie 200 Kilo wiegt. Wieso sollte die eine Krankheit die andere verurteilen? Ich habe nur einen Arm ab und du hast ein Bein ab, ist viel schlimmer oder was? Finde ich unmöglich. Also ich finde diese Diskriminierung unmöglich. Es ist in Anführungsstrichen noch völlig egal, ob ich Lipödem habe oder Adipositas habe. Aber nein, ich bin ja nicht übergewichtig. Denn die könnten ja was dagegen tun. Nein, können sie eben teilweise nicht. Was für ein Blödsinn.
Aber es ist halt wahrscheinlich auch so diese Facette vom Bodyshaming, was dann irgendwie aufgenommen wird und wo man sagt, ja, aber eben, ich kann nichts dafür. Ich würde ja, aber ich kann nicht. Und dass man schon versucht, sich da abzugrenzen, was natürlich problematisch ist.
Finde ich auch. Also natürlich stimmt es auch, man nimmt deutlich langsam, bei manchen wirkt auch wirklich gar keine Diät und es hilft überhaupt nichts, weil man einfach das Lipödem nicht wegkriegt. Man kann abnehmen, aber eben nicht an den Beinen. Und könnte man natürlich sagen, theoretisch könnte Adipositas könnte eben abnehmen, also die wirklich übergewichtig sind. Aber wenn da ein seelischer Schmerz hinter ist, also ich habe so viele, die ich kenne, die zugenommen haben, weil sie zum Beispiel früher, der Vater immer sexuell übergriffig war. Ja, mach doch einfach eine Diät. Klar, natürlich, ist doch so einfach, oder? Also natürlich ist es nicht bei jedem so schlimm, um Gottes Willen, das will ich so auch gar nicht sagen. Aber trotzdem steckt da häufig irgendetwas dahinter. Da kann ich nicht einfach abnehmen. Da wäre es eben schlau, eben zu überlegen, was für eine Funktion hat Essen für mich. Und da eben vom Coach her irgendwie zu überlegen, mental, was steckt dahinter? Und das wurde auch von dem einen Arzt auch gesagt, dass es schlau wäre. Jetzt kam der andere und sagte, hat dann zu den Lippen dem Patienten gesagt, ja, und jetzt der neueste Trend, sie sind alle hier irgendwie traumatisiert und sie müssen alle zum Gehirndoktor und sie sind alle depressiv. Und ich so denke, ja, man kann das auch schwarz-weiß sehen oder man kann sich einfach helfen lassen. Denn ich glaube, wenn man teilweise zu viel isst, ist es schlau zu überlegen, was für eine Funktion hat Essen für mich. Manchmal ist es Langeweile, manchmal ist es keine Ahnung was. So, aber insofern diese Abgrenzung, ich bin besser als du, weil ich Lipödem Fett habe, das finde ich Schwachsinn. Aber ja, natürlich, Adipositas, sie haben eben keine Schmerzen in den Beinen. Also das ist eben da, oder eben auch in den Armen. Manchen Frauen tut das weh, wenn sie den Arm heben, wenn sie die Haare föhnen, wenn es in den Armen drin ist. Also es tut eben fast, der Körper fast den ganzen Tag weh. Und irgendwann sind die häufig dann auch verfrührentet, weil die einfach immer Schmerzen haben. Also liegen geht einigermaßen, ansonsten tut alles weh.
Und wie ist es bei dir?
Geht. Also jetzt im Moment wiege ich leider zu viel und deswegen tut es mir mehr weh, aber wenn ich abnehme, wenn ich Sport treibe und also mehr Sport, als ich jetzt mache, dann habe ich es einigermaßen im Griff.
Und wie gehst du denn damit um, dass du durch Schmerzen oder auch vielleicht, weil man dadurch auch mal mental irgendwie unten ist, einfach nicht so oft funktionieren kann? Also ich kann mir, wir sind ja heute in so einer Gesellschaft, wo Funktionieren fast schon ein Fetisch geworden ist, Privatleben, Arbeitsleben. Wie geht man damit um, wenn man eben dann mal nicht funktionieren kann? Gehst du damit offen um oder?
Ich funktioniere immer.
Du funktionierst immer?
Nein, ich funktioniere immer nach außen. Also wenn da ein Vortrag ist, zum Beispiel gestern war ein Vortrag, dann habe ich gedacht, oh Gott, was soll ich wieder anziehen? Im Moment habe ich ja gerade wirklich Höchstgewicht und Aber dann gehe ich da hin und dann stehe ich dazu. Und dann sage ich mir so, und jetzt zeigen wir mal, mit wie viel Selbstvertrauen und ich darf auch mal völliger sein und genauso ist es jetzt eben. Dann funktioniere ich, aber frag mich nie nach Sonnenschein, wenn ich nach Hause komme. Und dort ziehe ich mich dann auch zurück und dann bin ich manchmal ein bisschen weniger leistungsfähig und schreibe vielleicht weniger oder mache vielleicht weniger oder sowas. Aber auch da finde ich es eben wichtig, ich ziehe mich nicht einfach nur zurück und bin schlecht drauf oder sowas. Aber wenn mir die Beine wirklich wehtun, ja, dann kann ich auch kaum was machen.
Na klar.
Dann hilft auch kaum Beine hochlegen, dann ist es wirklich einfach nur, ja, Tag irgendwie hinter mich bringen und hoffentlich wird es morgen ein bisschen besser sein.
Aber hast du sowas, also ich kenne das so ein bisschen auch von mir, je älter ich werde, umso entspannter werde ich auch mit meinem Körper. Also ich war früher wahnsinnig streng, Diäten und oh Gott, und wenn ich nicht so aussah, wenn ich heute, der Klassiker, wenn ich heute Bilder angucke, denke ich, meine Güte, was hattest du, junge Dame? Du sahst fantastisch aus. Aber ich kann heute, auch wenn ich nicht alles schön finde, kann ich damit sehr, sehr, sehr entspannt umgehen. Gibt es das auch bei dir, trotz dass du dich vielleicht ärgerst, ja, dass es eine Krankheit ist, das weiß ich gar nicht, ob du dich darüber ärgerst, aber stellt sich bei dir auch so eine Entspanntheit ein mit der Zeit, mit dir selber?
Definitiv. Also ich hätte mich früher zum Beispiel, ja wie gesagt, überhaupt nicht auf die Bühne gestellt und mich dem auch immer, je nachdem wie ich gerade mein Gewicht schwankt, ob ich diese Krankheit mehr oder besser im Griff habe, stelle ich mich ja trotzdem auf die Bühne. Ich stehe ja ständig im Mittelpunkt und das hätte ich mich früher nicht getraut, das hätte ich nicht gemacht. Also insofern stehe ich jetzt einfach dazu und sage, so ist es eben. Das ist jetzt nicht etwas, wo ich sage, es ist absolut mein Schönheitsideal, aber vor allen Dingen auch, weil die Beine so lahm sind. Ich kann mich nicht so gut bewegen, mir tut das eben auch alles ein bisschen weh mit dem Gehen und so weiter. Das ist eben das Unangenehme. Ich finde das Aussehen lange nicht so dramatisch, wie wirklich die Schmerzen dann eben auch zu haben.
Und woher nimmst du das an so einem Tag, wo du wie gestern, wo du eigentlich gar keinen Bock hast und denkst, ich fühle mich so unwohl? Kannst du das aus dir selber ziehen oder sind das so Mechanismen, die du dir also antrainiert hast über die Jahre, wo du sagst, okay, komm, scheiß drauf?
Im Endeffekt trete ich mir ein bisschen in den Arsch und sage so, hast du noch alle? Dir geht's so gut. Du jammerst auf so einem wahnsinnig hohen Niveau. Es ist alles in Ordnung. Dein Körper funktioniert. Ja, du hast ein Lipödem. Ja, du hast jetzt irgendwie Orangenhaut. Das ist jetzt nicht schön. Aber ich bin dann eher ein bisschen böse auf mich, dass ich tatsächlich teilweise auf dieses Frauenbild und dieses Übertriebene eben eingehe. Und ich bewundere jede Frau, die eben ein bisschen mehr wiegt und eben einfach sagt, ja, und so bin ich und so sehe ich aus und alles ist gut. Und da sollte es hingehen. Also ich will jetzt nicht, dass wir irgendwie alle auf einmal 200 Kilo wiegen, darum geht's mir überhaupt nicht, aber es gibt eben eine riesen Grauzone. Es gibt nicht nur irgendwie 50 Kilo und 200 Kilo, es gibt eben ganz viel Grauzone dazwischen und ich finde eben nicht, dass es weniger hübsch oder hässlicher oder wie auch immer ist, wenn man eben mehr oder weniger wiegt. Und insofern trete ich mir dann eben hinten und sage so, und alle dürfen sich neben mir schlank fühlen. Und es ist auch ganz lustig, ich selbst denke dann so, naja Gott, ich stehe es irgendwie durch und dann bekomme ich so tolle Komplimente und Leute sagen, Mensch, sind so sympathisch und boah, was haben sie für so eine Oberweite, hätte ich dann übrigens nicht, wenn ich wieder weniger wiegen würde. Gestern habe ich Kompliment für meine Oberweite bekommen. Weiß nicht, ob es nicht zweifelhaft ist, aber
ja, so ein bisschen fragwürdig ist es ehrlich gesagt schon.
Kam aber von einer Frau.
Ah, okay.
Also insofern ist alles in Ordnung. Okay. Nein, also ich finde einfach, dass es Quatsch ist und in diesem Jammertal sollte ich nicht versinken. Dafür bin ich auch mittlerweile schon, weil ich ja so viel auch an mir gearbeitet habe mit Hypnose und habe ich viel zu viele Techniken drauf, um mich da wieder rauszuholen.
Ah, spannend. Ja, das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage. Du hast fürs Jammern, obwohl du ja, sag ich mal, Grund hättest, wenn man eine Erkrankung hat, finde ich generell, egal was es ist, auch wenn man Migräne hat, bist du kein Fan vom Jammern, ne? Das ist nicht so dein Ding, habe ich gelesen.
Jammern nicht, nein. Nee. Jammern bringt ja auch nichts. Also sagen wir mal so, 5 Minuten jammern, alles gut und schön. Da meinetwegen einen Tag lang jammern, dass ich dann sage, alles ist gerade doof und jetzt heute fresse ich mal und ich gucke mir eine Serie nach der anderen an und ich verschwende meinen Tag, alles gut und schön. Aber nicht ständig, davon, das bringt ja nichts. Ich finde konstruktiv Schmerzen ausleben, also als mein Hund vor einem Jahr gestorben ist, da bin ich lange nicht aufgestanden und ich bin auch in diesen Schmerz reingegangen und ich kenne Techniken, um aus dem Schmerz rauszukommen, aber das habe ich nicht gemacht, weil ich es wichtig finde. Wut ausleben finde ich auch ganz wichtig. Ja, also Schmerz, Trauer, Wut, ich finde, sind ganz, ganz wichtige Sachen, aber Jammern gehört nicht dazu. Denn beim Jammern kommen wir nicht raus. Jammern wird irgendwie immer schlimmer. Und Jammern ist auch sowas, es ist auch irgendwie so eine Volkskrankheit. Wenn ich irgendwie so neu irgendwo hinkomme und als Trainerin zum Beispiel sage, boah, ich habe eine tolle Kantine. Nee, also das sagst du jetzt beim ersten Mal. Aber wenn du hier längere Zeit bist, oh, das ist so ätzend. Und dann merke ich, habe ich von ganz vielen anderen auch gehört, also wenn irgendwie einer anfängt zu jammern, wenn du da nicht sofort mitjammerst und dann sagst, es ist doch alles toll hier, da gehörst du nicht dazu.
Ja, klar, ist denn auch so ein Herdending.
Jammern, ja, gemeinsam jammern, das ist ja schon fast so ein Klickending, ne? Mhm. Das ist doch super. Und ansonsten würde man die anderen ja bloßstellen, so von wegen, du stellst dich an, also insofern bloß nicht positiv reden, jammer mal schön mit. Nee, also das ist für mich total sinnentleert. Mal einen kurzen Moment, durchaus, ganz klar, es darf auch alles mal doof sein. Wir müssen nicht immer positiv denken, was für ein Schwachsinn. Ja, also nicht nur positiv denken, aber richtig Trauer ausleben, das ist okay. Jammern, sinnentleert.
Sehr gut. Ich meine, dieses nicht jammern, sondern eher die Situation vielleicht auch für sich umdeuten, das hast du ja auch so ein bisschen in deinem rhetorischen, in deiner rhetorischen Arbeit. Ich habe gesehen, dass du zum Beispiel als Tipp hast für junge Frauen, die nicht ernst genommen werden, dass sie das quasi umdrehen und so ein bisschen ironisch aufnehmen und ansprechen, statt zu sagen, ich bin davon eingeschüchtert oder wütend zu werden. Aber wäre das nicht auch ein guter Grund, um mal wütend zu werden, wenn man merkt, der Chef oder die Chefin nimmt einen nicht ernst, weil man vielleicht 21 ist?
Ist das ein Grund, wütend zu werden? Ich weiß es nicht. Ich meine, es kommt ja ganz darauf an, wenn wir jetzt mal von diesem Coaching-Spruch ausgehen, ich habe Recht und du hast auch Recht. Dann hat dieser ältere Chef Recht, weil er vielleicht schon viele schlechte Erfahrungen mit jungen Frauen gemacht hat, die Praktikantin waren und eben nichts drauf hatten, jetzt mal übertrieben gesagt. Kann ich ihm dafür jetzt einen Vorwurf machen, dass er diese Erfahrung hatte? Klar könnte ich natürlich gucken und sagen, warum denkt er nicht mal um und packt da seinen Fokus woanders hin? Ja, gut und schön, aber ich kann andere Menschen ja nicht ändern. Ich kann andere Menschen weder motivieren noch ändern noch irgendetwas. Was ich machen kann, ist eben, dass ich eine Veränderung bei mir herbeiführe, wie ich damit umgehe. Und natürlich kann ich da wütend werden. Aber jetzt mal die Frage, was bringt mir das?
Wahrscheinlich nicht viel, außer dass ein bisschen Dampf abgelassen wird.
Ja.
Im Zweifel aber auch noch nicht mal. Es wird ja oft dann im Beruflichen reingefressen und man ärgert sich einfach stumm sehr lange.
Genau, darüber. Das stumme Ärgern ist doof, dann lieber ansprechen. Mhm. Aber dann würde ich eben eher ausatmen, erstmal zur Ruhe kommen, dann eben einmal hingehen, unter vier Augen mit diesem Chef sprechen und sagen, ich finde es schade, dass Sie mich unterschätzen. Denn ich habe das und das irgendwie drauf und so weiter und so fort. Also ich würde es eher eben auf einer relativ neutralen. Die Frage ist, schau, wenn du jetzt irgendwas machst und ich finde das doof. Ja, du hast mir meinen Lippenstift geklaut zum Beispiel oder einfach nur ausgeliehen. Bin der Meinung, du hast ihn mir geklaut. Und dann sprülle ich dich an und sage, ey, ich bin so wütend. Ich finde das so ätzend, dass du mir wieder den Lippenstift geklaut hast. Du sagst, ey, ich habe ihn doch bloß geliehen. Ich meine, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du meine Kritik oder mein Feedback, meine Aussage auch nur ansatzweise ernst nimmst, wenn ich dich anschreie und wütend bin?
Mhm.
Das finde ich in meinen Augen total sinnentleert. Wut ausleben finde ich wichtig. Das mache ich im stillen Kämmerlein. Da führe ich Wutgespräche. Und wenn ich einigermaßen wieder für mich herausgefunden habe, was die nette Botschaft ist, dann gehe ich raus und dann suche ich wirklich das Gespräch mit der Person. Dann sage ich der auch all das, was ich sagen möchte. Ich schluck's nicht runter.
Mhm.
Aber ich sage es eben nicht mehr wütend. Denn wenn ich da zu viele Emotionen zeige, gerade Männern gegenüber, habe ich schon verloren. Aber
ja,
Frauen gegenüber
so?
Teilweise, ja. Doch.
Weil Emotionen immer noch was Schwaches im Berufsleben sind.
Nein, das meine ich gar nicht. Ja, einerseits wird es so gesehen, aber wenn du zu emotional bist, ist dein Blickwinkel eingeschränkt. Ich will jetzt gerade mal nicht nur Männer nehmen, nimm einen Hund. Ein Hund nimmt dich nicht ernst, wenn du zu emotional bist.
Mhm.
Weil du nicht mehr über den Tellerrand schaust. Das kennst du, wenn du sehr wütend bist, du siehst nur noch das, du blendest alles andere aus. Wenn du sehr verliebt bist, du siehst nur noch das Tolle, blendest alles andere aus und nach ein paar Monaten denkst du, ach Gottchen, hatte der das immer schon, diese Macke? Ja? Du blendest eben ganz, ganz viel aus. Also der Fokus verändert sich total und häufig eben, wenn wir neutral sind, wenn wir weniger Emotionen haben, dann sehen wir auch wieder die anderen Sachen. Dann gucken wir nach links und rechts und denken, ach gucke mal, das hat er ja auch. Wir sehen zum Beispiel die Vorteile auch an dem Chef, natürlich auch die Nachteile. Wir sehen bei dem, wo wir frisch verliebt sind, Vor- und Nachteile. Und ein Hund zum Beispiel spürt sowas sofort. Wenn jemand sehr emotional ist, dann nimmt er dich als Rudelführer nicht mehr ernst, dann übernimmt er meistens sofort.
Mhm.
Und was beim Hund ist, ich meine, da glaube ich, werfen die es dem Hund wenigstens nicht vor. Das passiert natürlich auch in einer hierarchischen Welt, egal ob jetzt eine Frau oder ein Mann eben oben steht. Aber wenn du dann zu emotional bist, dann ist ganz klar vom Bauchgefühl, werden die sagen, diese Person, die gerade vor mir steht, die hat nicht mehr den Durchblick.
Mhm.
Nicht mehr den Überblick, sagen wir es mal so. Durchblick vielleicht bei dieser einen Sache schon, aber Überblick eben nicht mehr. Und das ist, finde ich, alles entscheidend. Denn dann gehen sie nicht in eine Diskussion rein, wenn die einfach nur sagen, dieses eine und alles andere ausblenden, das ist kein sinnvolles, konstruktives Gespräch. Deswegen meine ich es mit den Emotionen, aber nicht, weil Emotionen generell nicht erlaubt sind. Das finde ich Quatsch.
Mhm.
Wir sollten so viel Emotionen, finde ich, mit nach oben nehmen. Das ist hoffentlich auch die Aufgabe der Frauen, wenn sie eben in die Führungsebene gehen.
Ja, bin ich auch von überzeugt. Also je nachdem, wie man sie denn, wenn man sie steuern kann, ist das ja auch immer so ein Thema. Was wären denn jetzt neben dem noch Tipps, wie man sich so ein bisschen in sicheres, aufgeräumtes, überzeugendes Sprechen bringen kann im Beruf? Gibt es da sowas, wo du sagst, ja, da sollte man einfach drauf achten? Du stehst im Meeting, willst deine Idee präsentieren, was sollte ich auf gar keinen Fall tun und was bietet sich an?
Auf gar keinen Fall sich selbst verstellen. Und denken, ich will jetzt mal ganz stark sein. Was ich bei ganz vielen Frauen eben, bei vielen weiß ich nicht, aber bei einigen Frauen sehe, ist, wenn sie sich nach oben arbeiten, orientieren sie sich so stark an den Männern, dass sie halbe Männer werden. Das finde ich schade. Also gerne Frau sein, gerne auch damit spielen, gerne Situationen ansprechen und sagen, ja, das habe ich hier gerade mal ein bisschen zu viel gequasselt, ist eben einfach so. Und dann eben weitermachen. Das finde ich schon charmant. Und einfach genau spüren, wer bin ich und das eben mit reinbringen. Also insofern sich nicht verstellen. Was man machen kann, um eben ein bisschen stärker aufzutreten, ich rate bei Meetings ja, um eine gute Struktur reinzubringen, dass die Person, die gerade redet, auch sich hinstellt. Da kommt ganz häufig, aber nein, das können wir doch nicht machen. Hat bisher noch niemand gemacht, ja, dann machen Sie den Anfang. Nutzen Sie irgendeinen Vorwand, Sie können einen Flipchart irgendwie in die Nähe ziehen und sagen, ach, ich wollte mal kurz was aufzeichnen, selbst wenn man da nichts aufzeichnen will oder ein paar Worte irgendwie aufschreiben oder. Man kann immer irgendwie einen Vorwand vielleicht finden. Und dann steht man aber und dadurch hat man natürlich noch wieder eine ganz andere Position und kann viel leichter eingreifen, wenn die Herren dann eben sitzen. Und richtig schön ist es eben, wenn die Herren dann so, oder Herren, Frauen, egal, in diesem Meeting dann so um so einen Tisch herum sitzen und man selbst einfach wie der Lehrer früher so durch den Raum geht. Und gerade hinter der Person stehen bleibt, die gerade mit dem BlackBerry spielt oder mit dem iPhone oder wie auch immer. Nichts sagen, nichts machen, nicht so, meine Hände mal auf mit dem Handy zu spielen. Nix. Einfach nur da stehen bleiben, weiterhin darüber reden, der wird aufhören. Wenn zwei Leute sich dahinter unterhalten, man bleibt einfach dahinter stehen und redet weiter, die hören auf. Denn die wissen nicht, was jetzt hier passiert und die verstehen es auch gar nicht. Kein Mensch mag das wirklich und vor allem eben Männer nicht diesen Kontrollverlust, wenn jemand hinter einem steht. Mhm. Also insofern durch die Gegend gehen oder eben vorne hinstellen, das ist häufig ein guter Tipp. Nun weiß ich natürlich nicht, ob sich jede 21-Jährige das traut, die dann da vorne stehen, um beim Beispiel zu bleiben.
Ja. Du sagst ja auch, dass Kinder totale Rhetorikprofis sind. Warum denn? Also ich stelle mir jetzt vor, da gibt es ganz viele Regeln und ich muss ganz viel beachten. Und Kinder machen das ganz natürlich oder was ist da der Fall?
Kinder machen es ganz natürlich, ja. Also ich meine, wenn ein Kind dich anlügen will, die sind schon gut, oder? Ja. Die verkaufen dir teilweise, dass sie diesen Schokoriegel nicht genommen haben und du zweifelst echt an deinem Bauchverstand, an deinem Verstand und an dem Bauchgefühl so, haben sie jetzt echt nicht den Schokoriegel genommen? Die sind echt gut. Verdammte Axt. Und ja, sie sind eben sehr natürlich. Und ich glaube, deswegen kämpfe ich auch immer dafür. Ich weiß, da wird mir manchmal ein bisschen Kollegenbashing unterstellt, so dass ich andere Kollegen fertig mache. Aber es sind in den letzten Jahrzehnten so viele Regeln in den Markt gekommen. Man soll dies, das, jenes. Da wären wir doch irre bei. Und ich habe nicht das Gefühl, dass die Kommunikation dadurch besser wird. Ich sage nicht, wir sollen so authentisch sein wie Kinder, die immer alles raushauen. So, du bist aber dick und du bist aber dünn und du bist aber hässlich, du hast aber eine große Nase. Das bitte nicht mehr. Aber eben so natürlich wie möglich sein. Wir konnten zum Beispiel als Kinder, konnten wir fragen ohne Ende. Das konnten wir. Und dann haben wir es irgendwann verlernt. Und dann lernen wir wieder Fragen stellen, offene Fragen stellen im Rhetorikkurs. Ernsthaft? Mhm. Wir konnten früher Körpersprache und auf einmal haben wir es verlernt. Mach dies nicht, mach das nicht und mach's gefälligst so und dann irgendwann lernen wir wieder Körpersprache im Rhetorikkurs. Das ist das, was ich absurd finde.
Weil wir einfach zu verkopft sind oder was?
Teilweise ja, dieser perfektionistische Drang, den wir haben, dass wir noch perfekter, noch besser werden wollen. Und dass wir eben, ich glaube eben, dass es sehr stark daran liegt, dass wir einfach in einer sehr komplexen Welt mittlerweile leben. Und sie wird immer komplexer und immer herausfordernder. Und da wünschen wir uns natürlich Leichtigkeit. Und Schwarz-Weiß-Regeln geben eben Leichtigkeit. Verschränke nie deine Arme. Oh, super, geschnallt, was noch? Immer hüftbreit dastehen. Ah, toll, super. Und jetzt? Das macht's im ersten Schritt vermeintlich leichter. Wenn ich natürlich komme und sage, finde doch erstmal heraus, wie du normalerweise gehst. Oh Gott, ey, wann soll ich denn damit anfangen? Wie soll ich denn das machen? Lustig, ja. Kommt die Gassier und sagt, ich soll mich irgendwie mit das Unbewusste wahrnehmen. Das ist Arbeit. Das ist mehr Arbeit. Und trotzdem glaube ich eben, dass wir da wieder dahin zurückkommen zu unserer natürlichen Körpersprache und dann eben auch, wenn wir das einmal gemacht haben, wieder loslassen können und eben nicht immer der Mode hinterherrennen. Denn diese Regeln ändern sich ja auch immer mal wieder. Hm. Das macht es also nicht einfacher, denn kaum einer fühlt sich ja mit seiner Rhetorik wirklich wohl. Also wenn er so viele Regeln kann. Also.
Ja, macht Sinn. Aber wir hatten vorhin schon den Lippenstift-Klau und Rhetorik ist ja nicht nur ein ganz tolles Mittel im Berufsleben, sondern auch im Privaten. Wie schlimm ist es eigentlich, mit dir zu streiten? Ich würde doch immer unterliegen, oder? Wenn du mit Freunden oder deinem Partner oder jemandem dich in die Wolle kriegst.
Das ist vielleicht ein Grund, warum ich keinen Lebenspartner habe. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht lustig ist, mit mir zu streiten. Und deswegen, weil ich weiß, dass ich da gut drin bin, sehe ich auch zu, dass ich weggehe. Ich sehe zu, dass ich E-Mails nicht sofort abschicke. Denn ich erkenne die Schwächen in Menschen relativ schnell. Das kommt jetzt nicht durch meine rhetorische Schulung, sondern eben auch, weil ich so ein hochsensibler Mensch bin. Was Fluch und Segen zugleich ist, aber ich sehe mal den Segen. Aber in dem Moment natürlich Fluch, wenn ich deine Schwachpunkte sehe. Und dann sauer auf dich bin. Dick, dick, dick. Ich weiß ganz genau, welche Knöpfe ich drücken muss. Ist nicht lustig. Und dann merke ich mir auch noch alles Mögliche, was du vor 2-3 Jahren gesagt hast. Ich bin ja nicht nachtragend. Ne? Nein, aber ich vergesse es eben nicht. Das klingt furchtbar. Es ist auch wahrscheinlich furchtbar. Und dann spüre ich häufig noch Dinge und Probleme, die noch gar nicht da sind. Also am schönsten sind die Gespräche, wenn ich meinem Lebenspartner sage, du übrigens, also wenn das so weitergeht, haben wir in 3 Monaten genau das und das Problem. Quatsch, ey, ist ja Blödsinn. Und was hatten wir 3 Monate später? Genau dieses Problem. Jetzt könnte man erzählen, sagen, selbsterfüllende Prophezeiung, aber ich würde eben sagen, es war schon absehbar, aber okay, das mögen die also auch nicht so gerne. Insofern halte ich mich da sehr zurück. Also erstens bin ich sowieso nicht der Streittyp, ich mag das nicht. Ich spreche immer eher mit Freunden. Ich habe nun sehr viele Freunde, auch die Coaches und so weiter sind. Oder auch einfach gute Freunde, die keine Ahnung von haben, aber einfach gute Freunde sind. Und mit denen spreche ich durch, bei denen lasse ich Dampf ab. Mhm. Die motze ich voll, denn die könntest du ja leicht ertragen, um die geht's ja nicht. Und ich schimpfe eben mit mir selbst in der Wohnung. Aber wenn ich ja mit der Person rede, habe ich mich wieder beruhigt. Denn ich weiß, dass ich da wahnsinnig verletzen kann und da habe ich eine große Verantwortung und die nehme ich auch sehr ernst. Also das mache ich nicht.
Was macht man denn? Also ich meine, wenn man jetzt nicht selbst betroffen ist, sondern wenn du ganz objektiv irgendwie Tipps hast in der Konfliktsituation, gerade mit Freunden, gibt es da irgendwas, was man leicht anwenden kann, damit es nicht eskaliert? Gibt es da irgendeinen rhetorischen Kniff?
Der erste Schritt ist tatsächlich, dass ich mich immer in die Neugierde rette. Denn was ja ganz häufig passiert ist, wahrscheinlich hat mein Gegenüber mich irgendein Knopf bei mir gedrückt und konnte gar nicht wirklich was dafür. Oder ja, oder mit Absicht, keine Ahnung, aber auf alle Fälle wurde ein Knopf gedrückt, dass dieser Knopf da ist. Dafür kann mein Gegenüber nichts. Und häufig denke ich, wie kann der nur, wie kann sie nur? Und mich rettet es eben dann, Neugierde, mich wirklich zu fragen, wie kommt er gerade auf diese Meinung? Wie kommt er auf diesen anderen Blickwinkel? Und wenn ich schon neugierig mich frage, was er wohl gerade denkt oder was sie wohl gerade denkt, gehe ich aus dieser Wut und dieser Ich-Bezogenheit in dem Moment heraus. Und ich mache das sehr viel, dass ich eben vielleicht im ersten Schritt so denke, boah, es geht gar nicht, aber das mache ich ja mit mir allein im Kämmerlein aus oder mit Freunden. Und dann drüber nachdenke und dann den anderen Blickwinkel meistens verstehe. Ob ich ihn dann akzeptiere, ist eine andere Sache. Ja, also ob ich dann sage, damit kann ich jetzt mein Leben lang leben oder sage, nee, also irgendwann hat mir mein Lebenspartner gesagt, ich kann nicht monogam sein. Habe ich gesagt, also nachvollziehen konnte ich das. War dann komischerweise trotzdem nichts für mich. Ja, also nee, jeder, der es so leben will, ist alles gut und schön. Für mich war das nichts. Aber verstehen konnte ich das. Also als er mir dann so in aller Ruhe so erzählt hat, wie das passiert ist, was da genau passiert ist und so weiter, konnte ich das sehr gut nachvollziehen, als ich diesen Blick in diese Neugierde gegangen bin. Also er hatte recht, ich hatte recht, aber ich wollte das nicht in meinem Leben. Das ist auch völlig legitim. Aber dafür muss ich ihn nicht anmeckern. Mhm. Er hat sich das ja auch nicht ausgesucht.
Ja. Das heißt, erstmal nochmal einen Schritt zurück und versuchen, selber ein bisschen drauf zu gucken.
Ja, meine Verantwortung. Also ich bin ein großer Freund davon, immer meine Verantwortung darin zu suchen und nicht durch die Gegend zu reden. Ich mag dieses Wort Schuld nicht. Ich mag es nicht, durch die Gegend zu gehen und ständig Opfer zu spielen. Ich werde ganz häufig, wenn ich so zum Beispiel auch Vorträge halte, wie man Kommunikation zu Männern besser machen kann, kommt häufig, ach, jetzt sollen wir Frauen mal wieder immer anfangen, ne? Und irgendwie, anstatt dass die Männer mal was machen. Ich meine, wenn die sich so doof benehmen würden, dann wäre ja auch alles besser. Sag ich, und wenn sie so denken, bleiben sie immer Opfer. Und davon bin ich der festen Meinung, das nehme ich eben auch auf mich. Wenn ich nur austeile und sage, alle anderen sind doof, bin ich das ewige Opfer, denn dann kann ich nichts ändern. Dann hilft auch nicht Goodbye Deutschland, ich wandere mal aus, weil ich mich selbst natürlich mitnehme und meine Schuldzuweisung. Und was ist meine Verantwortung? Was ist mein Teil, den ich jetzt so beigetragen habe? An dem kann ich erstmal selber anfangen zu arbeiten und nicht sagen, nee, du musst anfangen, nee, du, so bringt es ja nichts. Also kann ich bei mir anfangen, ich bin die einzige Person, die ich ändern kann. Und dann kann ich gucken, komme ich damit klar mit dieser Andersartigkeit dieses Menschen, der gerade vor mir ist. Es kann jetzt Chef sein, Lebenspartner, Freundin, wie auch immer. Und wenn ich für mich feststelle, ich mag diesen Menschen sehr, aber ich will das nicht in meinem Leben haben, es ist für mich ein Energieräuber, dann heißt es eben trennen und davon bin ich auch ein Freund. Wenn es nicht passt, bevor man sich gegenseitig ständig wehtut, dann lieber trennen.
Ja, wichtiger Tipp, glaube ich. Jetzt habe ich in der Beschäftigung mit dir, kommt man relativ schnell drauf, das muss ich jetzt gar nicht so tiefgründig aufbauen, dass dein Thema oder dein Lebensthema so ein bisschen ist, deine Stimme zu finden. Und du hast sie ja gefunden, weil du immer wieder damit arbeitest. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was man selbst lernen kann oder anderen mitgeben kann, weil du kannst noch so viel auf dem Kasten haben, wenn du nicht lernst, für dich selber einzustehen oder dich klar zu machen oder dich deine Ideen rüberzubringen, dann war's das, dann bringt das alles nichts. Hättest du denn einen Tipp für jemanden, wie man vielleicht, was man reflektieren kann oder was man sich klar machen sollte, um die eigene Stimme zu finden und zu lernen, für sich einzustehen?
Ich glaube, der erste Schritt ist tatsächlich, sich so zu akzeptieren, wie man eben ist. Also, dass ich mich mit meinem Lipödem akzeptiere. Und die Lösung kann nicht nur sein, dass ich alle operieren lasse und alle dann wie jeder andere aussieht. Zum Beispiel, dass ich mich auch mit meiner introvertierten Art akzeptiere. Nur weil die anderen teilweise lauter sind und eher auf die Bühne gehen, heißt es noch lange nicht, dass deren Meinung wichtiger ist als meine. Ist genauso wichtig. Und es ist okay, dass ich schüchtern bin. Und es ist okay, dass ich, anders bin, weil ich zum Beispiel halb Spanierin, ich bewege mich mehr mit den Händen, ich lache lauter. Und ich habe früher ganz häufig natürlich irgendwie einerseits versucht, mich anzupassen, andererseits mich eben immer verweigert. Gott sei Dank war das Verweigern immer größer. Und dadurch häufig eine große Einsamkeit gespürt, weil ich so dachte, so keiner will mich so, wie ich will. Aber es gilt eben auch, den Kreis zu finden, wo man mich so haben will. Und eben auch nicht trotzig dazu zu stehen, sondern einfach dazu zu stehen, dass ich so bin, wie ich bin. Und zwar mit Liebe zu mir selbst. Dass ich ein toller Mensch bin, auch wenn meine Figur gerade nicht so ist, wie sie jetzt in einen Katalog reinpassen würde. Und dass ich ein toller, wertschätzender Mensch bin, auch wenn ich, keine Ahnung, eben introvertiert bin oder. Und ich glaube eben die Selbstakzeptanz, bist du klein, bist du groß, bist du fülliger, bist du schlanker, bist du introvertiert, extrovertiert. Einfach mal auch zu dem zu stehen, was man ist. Ich sage nicht, dass man aufhören soll, sich weiterzubilden. Ich glaube, wenn man aufhört, neugierig zu sein, kann man auch gleich tot umfallen. Aber so den Grundkern, sich selbst gern haben, sich selbst einfach mal angucken und selbst wenn man sich im Spiegel nicht angucken mag, aber einfach so sagen, also find mich schon gut. Und dann hat man auch eine Stimme, es ist wirklich eine leise Stimme, aber es ist eine Stimme. Und ich glaube eben, dass wir die erst nach außen lassen, wenn wir auch wirklich der festen Meinung sind, dass diese Stimme wichtig ist.
Ja, absolut. Zu guter Letzt gibt es noch eine kleine gemeine Frage vielleicht, aber vielleicht haben wir sie auch schon beantwortet, das weiß ich nicht, weil wir ja so schön unter eins sprechen.
Ja, genau. Und du zitierst ja alles, ne?
Genau. Was ist denn eine Schwäche von dir, über die du eigentlich gar nicht so gerne sprichst? Ist das dieses Leute schnell verstehen und das eventuell auch einsetzen?
Das würde ich ja als Stärke sehen. Das finde ich tatsächlich ganz toll an mir. Das ist mal ganz eingebildet gesprochen, finde ich das ganz großartig an mir. Nee, eine Schwäche ist, ich bin unglaublich faul. Boah, bin ich faul. Ich war mein Leben lang Workaholic, weil ich immer davor Angst hatte, faul zu sein. Aber wenn ich so sein dürfte, wenn ich einen Lebenspartner hätte, der Geld verdient und ich könnte als Hausfrau zu Hause bleiben, ich glaube, ich würde nicht mehr das Haus ordentlich halten. Ich glaube, ich wäre einfach nur
auf dem Sofa.
Ja, auf dem Sofa und ich würde nichts machen. Nichts. Gut, vielleicht nicht, aber ich meine, früher, da war mein Zimmer so unaufgeräumt. Da musste meine Mutter immer so alles Mögliche so zur Seite schieben. Die Pausenbrote von den letzten 3 Wochen waren teilweise in meiner Bettkastenbox und dann irgendwann hat sie die aufgemacht.
Also ich weggerannt.
Bin nicht, ja genau, das Brot ist von alleine weggerannt. Insofern, das ist das, was mich immer noch mal wieder ein bisschen nervt, dass ich teilweise echt faul bin. Leider Gottes bin ich verdammt schnell. Ich kann ein Sachbuch innerhalb von 2-3 Wochen schreiben. Ja, und das ist aber das auch ist nicht schön. Unfair. Dann habe ich eben, das ist total unfair. Weil ich natürlich dann eben die 3 Monate vorher immer so denke, oh, ich sollte mal das Buch schreiben, ich sollte mal jetzt richtig schön anfangen. Und dann bin ich wieder faul. Und dann weiß ich, aber ich habe ja im Hinterkopf, theoretisch kann ich dieses vermaledeite Buch ja auch in 3 Wochen. Frag mich aber bei den 3 Wochen nicht um Sonnenschein, das ist dann nicht lustig. Ja, da verfluche ich alles. Ja. Und dann frage ich mich die ganze Zeit, warum hast du das gemacht? Warum bist du so faul? Aber ich habe diese faulen Tendenzen immer mal wieder und um da eben nicht reinzurutschen, zum Beispiel Hausputz ist für mich das Schlimmste überhaupt. Und deswegen wasche ich jeden Teller sofort ab, denn dann kostet er mir nicht so viel Kraft. Also immer alles sofort machen. Da kommt eine Rechnung, ich überweise die sofort. Oder es kommt eine Rechnung, die buche ich sofort in den Buchhaltungsordner ab. So, abgearbeitet. Und dann habe ich nicht so, oh Gott, ich muss jetzt 2 Monate Buchhaltung machen. Dazu habe ich keinen Bock. Das schiebe ich bestimmt dann nochmal wieder 2 Monate vor mich her. Da bin ich zu faul zu. Ich habe da keinen Bock drauf. Insofern, ja, es tut mir leid, ich bin faul. Das ist nicht wirklich schön, aber es ist auch ein Teil von mir.
Ja, und es ist irgendwie auch eine sympathische Schwäche.
Danke.
Wir sind durch, Isabel. Vielen Dank
für dieses
schöne Gespräch, für diesen Ritt, würde ich sagen, durch dein Leben.
Dankeschön.
Danke.